Und die heutige Predigt hat auch was mit Hauskreis zu tun. Auch wenn eigentlich in unserem Text gar nichts von Hauskreis vorkommt, kommt übrigens, glaube ich, in der ganzen Bibel nicht vor, das Wort. Sie haben sich zwar versammelt mal in den Häusern und so, aber das Wort Hauskreis kommt meiner Meinung nach gar nicht vor. Aber es geht nicht um das Wort Hauskreis, sondern eigentlich um Ernährung. Ernährung war und ist in allen Zeiten der Menschheit ein sehr wichtiges Thema. So verbringt auch ein Mensch, der ungefähr 75 Jahre lebt, circa 6 Jahre durchgehend mit Essen und Trinken. Der Durchschnittsdeutsche verzehrt etwa das 700-fache Körpergewicht an Nahrung. Also würde man die gesamte Nahrungsmenge auf einen Schlag in 7,5 Tonnen LKWs verladen, dann wäre es eine Autoschlange von 1,25 Kilometer. Wisst ihr, wie viel Brot jemand isst in seinem Leben? Das ist fast nicht zu glauben, aber ich hab mir die Augen gerieben und habe es nochmal gelesen, es war wirklich so. Ist ungefähr so hoch wie die Zugspitze. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was wir im Leben, wenn wir 75 Jahre leben, was wir nur am Brot essen. Ja, Brot hat auch in dem heutigen Text eine große Bedeutung. Und warum hat das was mit dem Hauskreis zu tun? Weil Jesus in unserem Text sagt, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Wir kommen dann nachher noch drauf in Johannes 6, Vers 27. Also das vergängliche Brot ist natürlich nicht unwichtig, sonst würde man nicht eine ganze Zugspitze voll essen. Aber wichtiger ist auch die Ernährung zum ewigen Leben, das Jesus uns gibt und nicht vergeht. Jesus sagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Brot, das aus dem Munde Gottes geht. Also kein Brot, kein Leben. Kein ewiges Brot, Wort Gottes, kein ewiges Leben oder kein Glauben. Ja? Der Mensch weiß, dass das Leben mehr ist, also nicht nur das Sichtbare, sondern auch das Unsichtbare. Und die Religion dieser Welt, das haben wir ja gehört, die wissen um dieses ewige Ernährungsproblem, diesen geistlichen Mangel, den der Mensch hat. Und auch sie versuchen, diesen geistlichen Mangel, dieses Loch, das wir haben, dieses geistliche Loch zu befriedigen. Aber auch da unterscheidet sich das Christentum, und ich denke, das ist ja auch in unserer Ausstellung deutlich geworden, das Brot können wir nicht aus uns heraus erzeugen, sondern wir müssen es uns schenken lassen. Jesus sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel hergekommen ist. Wir sollen von diesem Brot uns ernähren. Unserem Brot, das vom Himmel kommt, das ist auch heute das Thema. Passt auch gut zum Erntedank. Das ist mir erst nach der Predigt aufgefallen, dass wir auch danken für das tägliche Brot und danken auch für dieses ewige Brot. Aber ich lese jetzt mal den Text, und zwar in Johannes 6, Vers 22. Ich lese den ersten Teil, und zwar 22 bis 29, wenn ihr die Bibel dabei hat. Johannes 6, Abvers 22. Am folgenden Tag sah die Volksmenge, die jenseits des Sees stand, dass dort kein anderes Boot war als nur eines und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen, sondern seine Jünger alleine weggefahren waren. Und es kamen aber andere Boote aus Tiberias, nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Hier, gedankt, ne? Der Herr hat gedankt für das Brot. Da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Rabbi, Wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt oder versiegelt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ja, Ernährung hat ja in unserer westlichen Konsumgesellschaft wirklich einen großen Stellenwert. Manche essen bis zum Umfallen, um dann wieder ein Weight Watcher Programm zu machen. Viele Menschen verbringen endlos Zeit damit, was, wann und wie viel sie essen dürfen, während jeder neunte Mensch auf dieser Welt versucht, irgendetwas Essbares zu bekommen, weil nicht genug da ist oder vielleicht nicht genug Geld auch. Ja, am Anfang unseres Textes ist eigentlich so diese Brotvermehrung von Jesus noch im Gedächtnis. Ein Ereignis, das die Menschheitsgeschichte so noch nicht gesehen hat. Jesus hat aus 5 Gerstenbrote und 2 Fischen mindestens 5000, wahrscheinlich waren es sogar mehr, weil Frauen und Kinder dort nicht erwähnt sind, ernährt. Am Ende blieb dann noch mehr übrig, als am Anfang da war. Die Menge der Menschen war sehr überwältigt über dieses Ereignis. Die Menge der Menschen war aber auch nur deshalb angetan, weil sie in Jesus den Mann gefunden haben, der ihnen ohne Arbeit oder irgendeiner Mühe Lebensmittel geben kann. So ein Mensch würde doch auch heute der Welt gut tun, der alle Menschen mit Brot und sauberem Wasser versorgt, so dass jeder Mensch alles im Überfluss hat. Und ganz nebenbei könnte vielleicht sogar nur das Klima retten, ne? Ja, so oder so ähnlich haben vielleicht die Volksmenge auf diese Brotvermehrung reagiert. Im Vers 22 bis 24 suchen sie nach einem Weltverbesserer, der sie versorgen sollte. Mit den Jüngern gab sich die Volksmenge nicht zufrieden, sondern sie wollten Jesus sehen. Im Vers 24 steht, sie stiegen in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Ist ja grundsätzlich positiv. Wir freuen uns auch, wenn hier Menschen hereinkommen und sagen, sie suchen Jesus. Aber wir sollten solchen Menschen auch ein bisschen auf den Zahn fühlen und sie fragen, was sie wirklich suchen bei Jesus. Auf die Frage, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Antwortete Jesus völlig unverschleiert, Vers 26, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das ist immer was Wichtiges, wenn das Jesus sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Jesus hat ihn nicht auf den Zahn gefühlt, sondern ihn gleich gezogen. Auch bei Martha und Maria hatte Jesus herausgestellt, dass das Essen nicht unwichtig ist. Aber er lobte eigentlich die Maria, obwohl sie rein menschlich gesehen eigentlich die Faule war und nur zu den Füßen Jesu gesessen ist und zuhörte. Wir kennen ja die Geschichte. Martha war sehr besorgt, dass der Gast sich wohlfühlte, hatte vielleicht alles schön dekoriert und sich wirklich Mühe gemacht. Und Jesus sollte sich wirklich wohlfühlen. Und daran ist sicher nichts Schlechtes. Aber was hat am Ende der Herr Jesus gesagt in Lukas 10, Vers 41? Martha, Martha, du bist besorgt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt das nicht von ihr genommen wird. Ja, Maria hat die ewigen Werte erwählt, die in dieser Situation viel, viel wichtiger waren. Essen ist wichtig, ohne Frage. Aber es war Jesus da. Es war Jesus da und das war einmalig. Vers 27 steht hier in unserem Text, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt. Denn diesen hat der Vater beglaubigt. Ja? Bevor es praktisch wird, macht Jesus sehr deutlich, dass es, wenn es um Jesus geht, vorrangig um das ewige Heil geht, um das ewige Leben, für das er ja hauptsächlich auch gekommen ist. Er ist gekommen, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Haben wir auch schon heute gehört im Abendmahl und auch heute in den Liedern. Der Vater hat dies beglaubigt, oder man kann auch sagen, versiegelt. Also der Vater hat es versiegelt. Ja, wenn was versiegelt ist, dann ist es wirklich ja festgemacht. Ja. Und das ist schon das erste Zeichen, was uns von allen Religionen unterscheidet. Jesus kam nicht als normaler Mensch, wie jeder andere Prophet, Religionsstifter, Heilsversprecher, Karma-Prediger. Nein, es wurde auch in unserer Ausstellung deutlich, bei der Spalte Religion, Evangelium. Er kam vom Himmel als das Brot des Lebens. Aber zuerst werden die Menschen, die hier anwesend sind, sehr stutzig. Das klingt ja alles irgendwie so theoretisch. Wie viele Menschen im ersten Moment fasziniert sind von der Botschaft, aber dann in ein paar Stunden wird das alles wieder weggeschwemmt von den Sorgen des Alltags und den Lüsten dieser Welt. Vielleicht auch in dieser Ausstellung. Die dabei stehen, fragen ganz direkt, was sollen wir jetzt tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Mir ist dazu dieser Gedanke gekommen von diesem Kerkermeister von Philippi. Als die Gefängnistüren sich geöffnet haben und er sich eigentlich gerade umbringen wollte und Silas und Paulus riefen, halt! Wir sind hier, tu dir nichts an. Was sagt er darauf? Ihr Herren, was muss ich tun, um errettet zu werden? Was sagten die zwei daraufhin? Ja, wir machen erstmal einen Happen zum Essen und dann machen wir eine Tüte Chips auf und dann schauen wir ein bisschen Champions League. Tja, nein, was haben sie gemacht? Eine unmissverständliche Antwort. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Du und dein Haus, steht in Apostelgeschichte 16, Vers 30. Und eine ähnliche Antwort gibt hier auch der Herr Jesus. Dies ist das Werk Gottes, sagt im Prinzip das Gleiche aus, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Hier auch wieder keine menschliche Sendung, sondern der Vater, der allmächtige, allwissende Gott hat Jesus, den Sohn, gesandt. Und das ist das einzige Werk, das wir tun müssen, sollen, dürfen, um das ewige Leben zu bekommen. Zur Rettung auf jeden Fall. Wenn du das tust, werden auch weitere Werke folgen. Hier wird ja auch von Werke gesprochen, die aber von Gott vorbereitet worden sind. Das steht in Epheser 2, Vers 10. Weil es so wichtig ist, möchte ich es mit euch zusammen lesen. Epheser 2, Vers 10. Da steht, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus. Also wenn wir an ihn glauben. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Welche gute Werke? Die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also erstes Werk ist eigentlich der Glaube. Zweites Werk, ist das, dass wir wandeln in den Werken, die Gott bereitet hat. Ich möchte den zweiten Teil weiterlesen, und zwar die Verse 30 bis 40. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Vater herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Bitte was? Achso, okay. Also, letzte 40. Vers nochmal. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dankeschön. Zweiter Teil, unser Brot, das vom Himmel kommt. Ja, es kommen jetzt Einwände, die sind nicht unbedingt negativ. Der Mensch, der sich mit dem Glauben auseinandersetzt oder mit dem Evangelium, muss Fragen stellen, muss tiefer in die Materie einsteigen. Das ist ganz normal. Was tust du nun für Zeichen, dass wir sehen und dir glauben? Sagen sie hier. Nun, die Brotvermehrung haben sie ja mitbekommen, aber offensichtlich war dieses Zeichen noch zu wenig, ja, dass sie überzeugt wurden. Aus dem Alten Testament ist noch bekannt, dass die Väter in 2. Mose 16 erlebt hatten, wie Gott das himmlische Brot vom Himmel regnen ließ. Aber Jesus bestätigt diese Handlung von damals, aber zeigt ja auch auf, nicht Mose hat euch dieses Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot, das aus dem Himmel kommt. Und er spannt jetzt den Bogen klar auf ihn, den Sohn Gottes, der vom Himmel kam. In Vers 33 steht, das Brot ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Darum ist ja das Thema unser Brot, das vom Himmel kommt. Ja, jetzt kommt die Antwort, die eigentlich dem Kerkermeister zu Philippi gleichkommt. Was muss ich tun, um errettet zu werden? Herr, gib uns allezeit dieses Brot, ist die Antwort. Jetzt hat es endlich gefunkt. Sie haben begriffen, wir haben jetzt die Chance, das ewige Lebensbrot kennenzulernen und zu kosten. Ab dem Vers 35 bis 40 stehen jetzt Dinge, die gewaltig sind und die eigentlich jeder Mensch in Anspruch nehmen sollte. Was beinhaltet dieses Brot vom Himmel? Vers 35. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Erstmal müssen wir zu ihm kommen. Und wenn das der Fall ist, werden wir geistlich nicht mehr hungern und auch geistlich nicht mehr dürsten. Bedingung dazu ist nur, du musst anerkennen, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Und du musst zu ihm kommen. Wenn das passiert, sagt Jesus, wirst du nicht mehr hungern und auch nicht mehr dürsten. Aber wie kann das eigentlich praktisch werden? Das hat sich das Volk sicher auch gedacht. Was heißt es, dass in unserem Leben Jesus unseren Hungern und unseren Durst löscht? Soll das heißen, dass Jesus uns Wohlstand in Fülle garantiert? Nein, das wäre, denke ich, die große Irrlehre, die es heute auch gibt. Dieses Wohlstands- und Wohlfühl-Evangelium ist eine Lüge des Feindes. Ich kenne einen, mit dem habe ich ab und zu beruflich zu tun. Ein Bruder, ich sag's mal. Aber wenn ich mit ihm rede, kommt nur immer zwei Sachen. Er ist geheilt worden, also körperlich geheilt worden. Und sein Geschäft floriert, seit er Jesus hat. Aber für mich ist das immer ein bisschen schwierig. Jesus meint hier eigentlich, den geistlichen Hunger zu stillen. Nicht den materiellen Hunger. Natürlich kann er das auch tun, ist klar. Aber dieser Hunger und dieser Durst, immer wieder neue Dinge suchen, um Lebenserfüllung zu bekommen, ist nicht mehr nötig, wenn wir Jesus haben. Jesus füllt uns völlig aus, wenn er in uns wohnt und er unser Herr ist. Und er schenkt uns das ewige Heil, das Lebensbrot vom Himmel, das Krisen und schwere Zeiten, Krankheit und Leid übersteht, ohne dass wir ständig neue Dinge suchen müssen. Ja, die meisten Weltmenschen müssen immer wieder neue Dinge suchen. Wenn etwas in ist, so ist es in ein paar Jahren wieder ein alter Hut. Und so geht es ständig weiter. Und auf religiösem Gebiet ist es ähnlich. Sind die Menschen immer am Suchen, dass irgendwas uns einen Halt gibt. In der Religionsausstellung ist es auch wieder. Übrigens, wenn man genau hingeschaut hat, mir ging es so, also ich bin echt wieder dankbar geworden, wenn du die ganzen Religionen so anschaust, was wir eigentlich haben. Dass wir Jesus haben, der vom Himmel hergekommen ist, ja. Und also ich habe nichts Besseres gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Mir hat von denen Religion überhaupt nichts angesprochen, was mich irgendwie verlockt hätte oder sowas. Überhaupt nicht. Jesus schenkt uns Frieden, Gnade und Freude. Auch in der Begrüßung des Paulus ist es immer wieder ein Thema. Haben wir auch am Mittwoch in der Bibelstunde gelesen, zum Beispiel in 1. Timotheus am Mittwoch in der Bibelstunde. Timotheus, mein geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott und Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Vers 36 sagt Jesus auch, dass sie ihn gesehen haben, also das Wunder der Brotvermehrung haben sie gesehen, haben sie bestaunt. Und doch haben sie nicht geglaubt. Ja, es gibt viele Beispiele auch in der Bibel. Zum Beispiel die 10 Aussätzigen sind mir gerade eingefallen. Die 10 Aussätzige sind geheilt worden. Wie viele sind zurückgekommen? Einer. Einer ist zurückgekommen und hat Gott verherrlicht. Die anderen, naja, alles normal. Und die haben gedacht, wenn die Menschen schon nicht glauben, obwohl sie es gesehen haben, die haben ja die Brotvermehrung gesehen, und erlebt, wie schwer ist es heute erst, die Menschen zu überzeugen. Und viele lassen sich trotz manchen Beweisen nicht überzeugen und glauben nicht. Aber Jesus konzentriert sich nicht auf Menschen, die nicht glauben, sondern die offen sind für seine wunderbare Botschaft. Im Vers 37 macht er deutlich, alle, die ihm der Vater gibt, und die zu Jesus kommen, diese wird er nicht hinausstoßen, sondern sie annehmen und in die Arme nehmen. In Vers 44 wird das Thema nochmal aufgegriffen. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, nicht ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dieses Thema kommt jetzt auch in den drei Versen, in den drei letzten Versen, 38 bis 40, klar zum Ausdruck. Es sind wirklich gewaltige Aussagen, die so großartig sind, dass man sie fast nicht glauben kann. Vers 38, da steht, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also Jesus kam vom Himmel. Gott wird Mensch. In zwei Monaten oder drei feiern wir es schon wieder an Weihnachten. Gott wird Mensch. Und das ist was Einmaliges. Und unterscheidet uns von allen Religionen. Dass unser Brot, unser Herr vom Himmel gekommen ist. Es war nicht sein Wille, sondern der Wille des Vaters, der ihn gesandt hat. Das ist mir wieder so wichtig geworden, dass wir nicht irgendwelche menschlichen Dinge glauben, sondern wirklich das, was der Vater auch beglaubigt hat und auch bestätigt hat. Dann Vers 39, möchte ich nochmal lesen, weil er so wichtig ist. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Ja, auch der Wille des Vaters ist, dass alle, die Jesus gegeben wird, vom Vater er nicht verliere, sondern sie werden auferweckt am letzten Tag. Das kommt übrigens öfters vor, dreimal jetzt in unserem Text, sondern sie werden auferweckt am letzten Tage. In Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Also zusammenfassend, Stimme hören. Jesus kennt sie, sie folgen ihm. Er gibt ihnen ewiges Leben. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und keiner wird daran etwas ändern. Was ist das eigentlich für eine Perspektive? Wie schon erwähnt, kommt jetzt in den letzten drei Versen und auch Vers 44, den wir heute nicht behandelt, kommt dran, ich werde sie auferwecken am letzten Tag. Und in 11,24 sagte sogar Martha, die ja mehr mit Essen und Gastfreundschaft beschäftigt war, aber später hat sie es dann doch begriffen, bei der Auferweckung des Lazarus, 11, Vers 24, da steht, Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Also, Martha hat es jetzt begriffen. Das war bei der Auferstehung des Lazarus, wo Martha auch das klar bezeugt. Und dann antwortet ja Jesus, um das nochmal kurz weiterzuführen, im Vers 25 und 26, da steht, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wird bei jeder Beerdigung auch zitiert, also christliche Beerdigung. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Das ist auch die Frage, glauben wir das? Weil Jesus macht auch das Gegenteil deutlich. In 12,48 steht, Johannes 12,48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Und oft in Johannes 3,17 steht ja, nochmal ein Zitat, Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Also jemand, der nicht glaubt, ist eigentlich schon gerichtet. Das ist interessant zu sehen. Menschen, die nicht glauben, die sind automatisch gerichtet. Und Jesus ist als Retter gekommen. Errettet sind nur die, die wirklich Jesus auch in sein Leben aufnehmen. Für Menschen, die nicht glauben, wird es auch einen letzten Tag geben, aber zum Gericht. Weil er automatisch gerichtet ist, wenn er nicht geglaubt hat. Der letzte Vers in unserem Text, Vers 40, ist ein krönender Abschluss. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Auf diesen Augenblick sollten wir uns freuen, wenn der Herr uns auferwecken wird am letzten Tag. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Wenn wir weiterlesen würden, ich mache jetzt da bewusst einen Punkt, normalerweise könnt ihr jetzt auch noch weitermachen, vielleicht mache ich das anders mal. Es geht weiter und die Menschen fangen zum Kritisieren an. Zum Beispiel im Vers 41, da murrten die Juden über ihn. Also diese Botschaft, wenn klar verkündigt wird, gibt immer Widersprüche, ja. Und Feindschaft, die wir erleben. Aber Jesus hat gesagt, dass er das Brot ist, das vom Himmel kommt. Und ich möchte einfach zum Schluss noch ein paar Privilegien vorlesen, die deutlich macht, was Jesus eigentlich in unserem Leben bedeutet. Er ist nicht nur ein Leuchtender, sondern das Licht. Er ist nicht nur ein Wegweiser, sondern der Weg. Er ist nicht nur ein Wahrhaftiger, sondern die Wahrheit. Er ist nicht nur ein Lebendiger, sondern das Leben. Er ist nicht nur ein Großer, sondern der Herr. Er ist nicht der Einzige, in dem wir Gott schauen können, wie er ist. Er ist der Einzige, von dem wir völlig durchschaut und dennoch geliebt werden. Er ist der Einzige, bei dem ein Mensch die Schuld seines Lebens loswerden kann. Er ist der Einzige, der einen völligen Neuanfang des Lebens ermöglicht. Er ist der Einzige, der unserem Leben Sinn gibt und unser vollstes Vertrauen verdient. Amen.